Herzlich willkommen zur neuen Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir im Studio hier in der Dudenstraße in Mannheim wohlgelegen ist mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten.
Hallo Alex, guten Morgen.
Thorsten, du siehst müde aus und ich glaube, es liegt nicht nur an der Uhrzeit, wir treffen uns hier am Morgen, sondern dir steckt, glaube ich, diese lange, strapaziöse Saison in den Knochen.
Ja, Alex, da hast du recht. Wir sind am Ende einer langen Saison, 38 Spiele. Die hat auch an mir gezehrt. Ich bin nicht mehr der Jüngste, das weißt du. Da gehen auch die Ausdauerwerte zum Schluss nach unten. Und insofern bin ich froh, dass wir es überstanden haben. Ich muss auch gleich eine Woche Urlaub machen am Samstag, verpasst dementsprechend dann auch leider das Pokalspiel gegen den FCA Waldorf. Aber es muss jetzt einfach mal sein, dass man sich die Zeit nimmt, ein bisschen ausschnaufen zu können.
Ja, ich glaube, du warst in der Vorbereitung ein bisschen schlampig und deshalb hinten raus haben dir dann die Körner gefehlt, weil du so im Sommer hast dich ein bisschen gehen lassen und dann deshalb konntest du jetzt hinten raus nicht mehr nachlegen.
Hm? Ja, man muss auch sehen, du musst auch sehen, Corona und so, die Corona-Pfunde, die hast du da, die schleppst du mit und dann gehst du in die Vorbereitung. Habe ich jetzt auch im Winter gemerkt, auf den Halbmarathon, auf den ich hin trainiert habe. Ja. Und den habe ich gerade so mit Mühe und Not hinter mich gebracht. Also es war alles sehr schleppend. Insofern gut, dass die Saison jetzt vorbei ist. Und dann machen wir jetzt mal eine kleine Pause, wenn wir auch diesen Podcast jetzt hinter uns gebracht haben. Jetzt geben wir aber nochmal alles, geben nochmal.
Bist du voll Vollgas. Motiviert nochmal?
Ja, ich bin nochmal.
Dann hauen wir jetzt voll rein. Ja. Jetzt kommen wir. Ja, Mensch, Thorsten, was war es für eine Saison? Wir haben das oft beschrieben und oft drüber diskutiert. Es war ein Wechselbad der Gefühle, oft eine Achterbahnfahrt. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen chronologisch vor. Die Saison geht los, Klöckner wird als neuer Trainer vorgestellt. Es gibt viele Spiele im BFV-Pokal. Man qualifiziert sich für den DFB-Pokal im Finale gegen Nöttingen und dann bekommt man das Los. SC Freiburg, ein sehr attraktives Los, wie ich finde.
Ja, absolut. Das war ja auch ein tolles Spiel. Da waren noch Zuschauer mit im Stadion. Ich glaube, du hast den Saisonstart geschwänzt, soweit ich weiß.
Bei dem Freiburg-Spiel war ich noch dabei. Danach habe ich mich mal in den Urlaub verabschiedet.
Stimmt, so war es. Freiburg 1-2 und dann war ja gleich die Sache mit Segerts Verletzung. Da hat ja die Saison lustig angefangen.
Klingt
mit beim Aufwärmen gleich der Kapitän und Innenverteidiger verletzt. Aber das war eigentlich ein Spiel, das Hoffnung gemacht hat. Man war lange auf Augenhöhe mit den Freiburgern. Zum Schluss 1-2, da hat sich dann doch irgendwo die individuelle Klasse durchgesetzt. Ich glaube, Grefo hat da getroffen, soweit ich
weiß. Ist ja jetzt auch für die EM nominiert worden. Also
das war ein guter Auftakt und so ist es dann ja auch in die Saison gegangen. Das waren sehr ordentliche Spiele.
Spektakelfußball.
Gegen sehr gute
wundervoll
Gegner.
Anzuschauen, ne?
Der Auftakt ein 2-2 gegen Viktoria.
Ja.
Ein Punkt, den man nicht hätte abgeben müssen, unbedingt. Also die erste Halbzeit war da sehr vielversprechend. Dann waren wir auswärts gleich dabei mit in Dresden, bei denen wir mit Dresden mit Zuschauern sogar noch. Dann kam das 4-4 gegen Türkgücü, absolut auch noch mit Zuschauern. Diese Aufholjagd, dieses Torspektakel. Boyamba, der dann den Ausgleich noch gemacht hat, Joker eingewechselt, die zwei Treffer. Die Bude hat Kopf gestanden. Also das war so richtig der Fußball, den man sich gewünscht hat. Dann ging es auf den Betzenberg mit dem
1-1.
Mit dem 1-1, auch bei Jamba getroffen, genau. Da waren auch sogar noch Zuschauer zugelassen.
Ein paar, ja.
In der Riesenschüssel waren noch 5000 Leute da. Also das war ein Auftakt, wo man sagen muss, hat Hoffnungen geweckt. Und dann ging es ein bisschen in den Herbst rein, der mit den fallenden Temperaturen auch uns das Frösteln ein bisschen gelehrt hat.
Das stimmt. Es war, diese erste Saisonphase war ja so ein bisschen unter dem Motto, super gespielt und zu wenig Punkte geholt. Ich glaube, den ersten Sieg gab es dann erst Wiesbaden. Das war dann schon
1-0,
sechster Spieltag oder so.
Also unverdientes 1-0. Aber immerhin die ersten drei Punkte, genau.
Genau, und dann haben sie sich in der Tabelle konsolidiert und es gab dann immer wieder auch Spiele, mit denen sie für Furore sorgen konnten. Also ich erinnere mich zum Beispiel im Herbst an 4-1 gegen Ingolstadt, die, glaube ich, damals als Tabellenführer nach Mannheim gekommen sind. Dann gleiche Ergebnis gegen Saarbrücken, auch ein starkes Spiel und Magdeburg. Ja, man weiß auch. Ja jetzt, in der Rückrunde hat man ja gesehen, wie stark die sind. Die wurden mit einem 5-2 nach Hause geschickt.
Spektakelfußball, ja.
Und dann dachte man schon, ja, das geht jetzt so ganz gepflegt Richtung einstellige Tabellenplätze, oberes Tabellendrittel, so vielleicht sogar als Geheimfavorit, dass man mal ganz oben reinstechen kann. Und dann kam der Dezember. Es wurde noch kälter. Und es war der schlimme Corona-Winter, kündigte sich an und sie fuhren nach Meppen. Und sie verloren 2-0.
Ja, Nebel, Verletzungen auch. Ja. Beim Aufwärmen dann verlad ungefähr nach 10 Minuten Muskelverletzung auch raus. Und dann, das war doch dieses Spiel mit
Hasan Amin.
Mit dieser Bogenlampe aus 40 Metern, die da reingefallen ist. Ja, ja, da hat sich schon angedeutet, dass so gruselige Dinge passieren da in diesem nebligen Dezember. Und dann ging es ja auch weiter, 05 gegen 60, das war so einer der ersten
Abreibung.
Tiefpunkte, ja, und auch das 1-4 gegen Haching
fand zu Hause. Fand ich persönlich noch schlimmer. Ich muss sagen, man weiß ja jetzt, wo die Spielvereinigung unter Haching, wo die am Saisonende jetzt gelandet sind, auf dem letzten Platz. Ja,
ja, wobei spielerisch hatten die ja immer ein bisschen was auf Lager, aber natürlich muss man sehen, dass das war natürlich, da hatten die Mannheim einen richtig schönen Negativlauf und dann ging es ja auch Richtung Coach das erste Mal. Da kam
wackelte Glöckner zum ersten Mal?
Ja, so was man gehört hat, wurde man da in der Führungsetage dann doch schon ein bisschen nervös, weil auch die Art und Weise, wie sich die Mannschaft da dargestellt hat, klar, es war Verletzungspech da, aber die Art und Weise, wie sich die Mannschaft dargestellt hat, war natürlich nicht so, wie man das dann vom Waldhof erwarten durfte. Und dann gab es entsprechend den Druck, wie das dann immer so ist dann auch. Und
Vielleicht war es ja sein Glück, vielleicht hat es ihm den Job ja gerettet, dass dieses letzte Spiel vor Weihnachten, das hätten sie nach Halle gemusst, es wurde dann wegen Corona-Fällen bei Halle abgesagt, ist spekulativ, aber es verlängerte die Winterpause, die aber, glaube ich, nur 10 Tage lang war, also sehr, sehr kurz. Am 8. Januar ging es schon weiter mit der Rückrunde. Das war ein ganz schön strapaziöses Programm, aber im Januar schaffte es Glöckner, den Turnaround hinzubekommen. Wir haben 7 Spiele im Januar, es gab keine Niederlage. Es gab allerdings auch keinen Spektakelfußball mehr. Es wurde auf Effizienz umgestellt, es wurde souverän verteidigt und dann vielleicht auch das 1-0 mal mitgenommen. Aber das war Ergebnisfußball, der erfolgreich war und der den Waldhof wieder konsolidiert hat und von den Abstiegsplätzen halt einfach ferngehalten hat.
Ja, genau. Und dann hatten wir eigentlich auch gehofft, dass Anfang Februar, dass es ein bisschen so weitergehen kann, weil dann stand das Derby an. Aber da gab es dann die bittere 0-2-Pleite und da haben wir wieder einen Waldhof gesehen, der wie jetzt auch am Samstag gegen Uerding bei den Zweikämpfen, warum auch immer, die letzten 10-5% nicht auf den Platz gebracht hat gegen eine Lauterer Mannschaft, die mit dem neuen Trainer gezeigt hat, dass er absolut gewinnen will. Und also dieses 0-2 war absolut verdient und das hat wieder so einen kleinen Knick in die Kurve gebracht und was dann passiert ist, wissen wir auch. Der ganze Februar war dementsprechend verkorkst und wir sind wieder in so eine Phase reingerutscht, wo es dann Richtung Abstiegsplätze so nach und nach ging. Es gab ja dann keinen Sieg im Februar.
Es gab sogar keinen einzigen Punkt.
Und was dann passiert, ist ja auch wieder klar. Dann stehst du wieder unter Druck, dann hast du wieder ein Spiel, das du gewinnen musst und das war dann das Spiel gegen den FSV Zwickau, das Heimspiel Anfang März zu Hause. Und das war wieder so ein Spiel, das du absolut gewinnen musstest. Und das ging dann 1-0 für den Waldhof aus. Also da haben sie wieder geliefert, als sie mussten. Der Waldhof hat immer geliefert, wenn er musste dieses Jahr. Zum Glück,
so
sagen wir mal.
So ist es.
Und das war gegen die Schwäne da nicht anders. Und das war auch wieder so ein Turnaround. Da ging es dann ins Frühjahr raus und das hat sich dann dementsprechend wieder ein bisschen freundlicher gestaltet.
So ist es. Die entscheidenden Spiele hat Glöckner immer gewonnen. Ich habe das ja heute auch in der großen Saisonanalyse geschrieben. Das ist halt auch eine Qualität als Trainer. Dieses Zwickau-Spiel 1-0 gewonnen. Dann gab es dieses Spiel gegen Lübeck, auch 3-2 gewonnen. Da haben sie auch wieder mal nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber die Spiele wurden halt gewonnen. Und dann kam das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt in Unterhaching und das wurde auch souverän 2-0 gewonnen.
Ja, da hat man auch gesehen, in welcher Verfassung dann Haching war. Also das war nicht mehr die Mannschaft, die im Karl-Benz-Stadion aufgetreten ist vom Selbstbewusstsein her, sondern das war eine Mannschaft, die sich schon ein bisschen dann auch mit abgefunden hat mit dem Abstieg und da war es die Qualität vom Waldhof halt zu zeigen, wir nehmen heute die Punkte mit, wir geben die Richtung vor und auch da wieder geliefert, als es drum ging.
Die Saison endet sehr versöhnlich, muss man sagen. Sie haben jetzt 10 Punkte aus 4 Spielen geholt mit dem Manko, was die Waldhof-Fans auch nicht freut, dass sie dem KFC Uerdingen am Samstag mit dem 1-1 den Klassenerhalt ermöglicht haben. Wenn der Waldhof gewonnen hätte, wäre Uerdingen abgestiegen und der SV Meppen wäre drin geblieben. freut die Waldhof-Fans-Seele jetzt auch nicht so unbedingt, ja?
Ja, ja, ich habe gelesen, in den sozialen Medien war dann zu lesen, jetzt feiern diese Idioten schon zum zweiten Mal in unserem Stadion. Also da waren einige dann doch weniger amused.
Ich bin am Mannschaftsbus vorbeigelaufen, der kurz vor der Abfahrt war, und da wurden die Kisten Bier reingeladen. Also, ja. Ja, schade. Schade.
Ja, man hätte ja da, wir hatten es ja im letzten Podcast davon, dass man da ein bisschen süße Rache hätte üben können für 2018, aber gut, so war es dann mal.
Aber der Auftritt war dann halt einfach zu lauwarm, wie da wieder gespielt wurde.
Genau, wie vorhin schon gesagt, also in den Zweikämpfen hast du gesehen, vielleicht auch verständlich, dass sich der ein oder andere jetzt nicht mehr dann auch verletzen wollte, weil da sind ja dann schon ein paar, die jetzt die neuen Vereine schon auf der Liste haben, und der letzte Einsatz war halt leider nicht mehr da, und dann geht so ein Spiel halt so aus, war ja fast ein bisschen glücklich zum Schluss noch, also dass Kostli da noch die Haarspitzen dran kriegt zum 1:1. Ja, aber es war so ein typisches Saisonausklangsspiel, wo vorher immer gesagt wird, wir geben natürlich nochmal alles, aber auf dem Platz sah es dann leider doch ein bisschen anders aus.
Ja, und apropos Platz, als die Spieler den Platz dann verlassen hatten, wurden ja einige andere Waldhof-Offizielle für ein Foto zusammengerufen auf den Rasen.
Ja,
du weißt, was ich meine.
Ja, das legendäre Bild, das hat so ein bisschen Avengers-Charakter gehabt auch, vielleicht als Kino.
Sie hätten vielleicht alle noch so ein Peace-Zeichen machen können oder so ein Victory-Zeichen. Ja, das wär auch gut gekommen. Ja, ja, der Vertrag... es wurde nicht der Vertrag verlängert, es wurde bekannt gegeben, dass Patrick Glöckner und als Trainer und Jochen Kienz als Sportchef auch in der nächsten Saison die sportlichen Geschicke des SV Waldhof leiten sollen.
Ja, fand ich dann ein bisschen überraschend vom Zeitpunkt, weil die ganze Zeit wird ja auf die Frage hin, ob Trainer Glöckner bleibt und ob Sportchef Kienz bleibt, wird ja ständig gesagt, man muss analysieren, man muss alles nochmal auf den Prüfstand stellen, man muss drüber reden. Da hätte ich dann auch gedacht, dass zum Beispiel so ein Spiel wie das am nächsten Samstag in Waldorf, wenn es um den Einzug in den DFB-Pokal geht, dass man das dann einfach nochmal abwartet, um die Saison dann auch sportlich bilanzieren zu können. Aber das ging dann Knall auf Fall, also du hast es ja angesprochen, auf dem Rasen. 17.15 Uhr ging die Pressemitteilung raus. Ja. So ist die Sache jetzt dann auch postuliert worden. Und da fragt man sich natürlich schon, was hat jetzt diesen Sinneswandel so schnell dann erwirkt. Also man kann spekulieren natürlich, dass
es da eine Option gab,
eine Klausel gab, wenn der Trainer irgendwo zwischen Platz X und Y einläuft, dass sich dann der Vertrag automatisch verlängert. Mhm. Sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Oder wie siehst du das?
Also was ich weiß ist, dass es am Donnerstagabend gab es wohl so eine 7-stündige Klausurtagung am Alsenweg, wo dann alle in einem Raum gesessen haben und über die Saison gesprochen haben. Mich hat der Zeitpunkt jetzt auch überrascht. Ich habe es heute auch geschrieben, welche Erkenntnisse man jetzt in den vergangenen Wochen gewonnen hat über den Trainer Patrick Glöckner, die man vorher nicht hatte. Erschließt sich mir nicht so ganz.
Und warum macht man so eine lange Sitzung, wo alles nochmal besprochen wird, sozusagen
davor,
vor dem letzten Saisonspiel und vor dem abschließenden Pokalspiel?
So ist es. Wir kommen ja gleich noch darauf zu sprechen, aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass die sich da am Samstag gegen Waldorf blamieren und den DFB-Pokal verspielen, haben wir ja wieder eine ganz andere Ausgangslage beim Start in die kommende Saison. Das muss man ja sagen. Das ist ja dann ein dicker Malus, mit dem Glöckner dann wiederum in die Saison gehen würde. Ja, also ich verstehe es auch nicht so ganz. Es war ja jetzt auch nicht so, dass die sich alle am Sonntag in Urlaub verabschiedet haben, sondern es gibt ja noch ein Spiel. Also wie gesagt, das schien mir auch eine ziemliche Hauruck-Aktion zu sein. Das erkennt man auch daran, dass es in den sozialen Netzwerken gepostet wurde, aber es gab keine offizielle Pressemitteilung, was man ja normalerweise vorbereiten würde, wenn man bekannt gibt, dass es mit Trainer und Sportchef weitergeht. Komisch.
Also wenn man das am Donnerstagabend schon beschlossen hätte, dann hätte man das dementsprechend dann auch vorbereitet, aber... Ja,
das ist so.
Ab und zu sind sie spontan, unsere Kollegen vom Alsenweg. Und
aber ich hoffe, es ist nicht auf den Konsum von Eichbaum zurückzuführen, dass, wenn sie zu spontan sind. Also das ist meine große Hoffnung.
Ja.
Ja, und dann gab es am Sonntag, haben wir die Information bekommen, dass Max Christiansen einen neuen Verein gefunden hat. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, denn Max Christiansen wechselt gleich zwei Klassen höher aus der dritten in die erste Liga zu Bundesliga-Aufsteiger Spielvereinigung Kräuter führt. Thorsten, wird er das Spiel? Oder ist da die Stufe, der Step zu groß für ihn?
Ja, man muss natürlich sagen, dass Fürth aufsteigt, hat man jetzt am Anfang der Saison vielleicht nicht so unbedingt auf der Rechnung gehabt. Ich meine, das ist jetzt der doppelte Aufstieg für ihn. Dort trifft er Marco Meierhöfer wieder, der nach dem Aufstieg gegangen ist und danach erst ist ja Max Christiansen gekommen. Also die zwei kennen sich nicht vom Waldhof, aber spielen da jetzt zusammen sozusagen in der ersten Liga. Doppelter Aufstieg praktisch für Christiansen. Dass er das Potenzial hat, ist unbenommen.
Glaube ich auch.
Bielefeld, Rio.
Ingolstadt, 19 Bundesliga-Spiele.
Also da müssen wir nicht drüber reden. Er hat jetzt halt beim Waldhof viel mit Verletzungen zu tun gehabt, war öfter mal draus, war nicht so im Rhythmus. Man hat natürlich gesehen, als er gespielt hat, ist er einer, der den Unterschied machen kann. Wobei, was ich ein bisschen negativ fand, war immer so dieses Meckern, die gelben Karten, die er sich da immer abgeholt hat. Also er war auch jetzt nie so wie Marco Schuster, so einer, der vorangegangen ist. Ich habe Schuster mehr die Identifikation mit dem Waldhof abgenommen als zum Beispiel Christiansen. Mhm. Bei ihm hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, er spielt hier, um sich auch vorzustellen, weil er unbedingt den Anspruch hatte, wieder höher zu spielen. Das hat er jetzt geschafft, sei ihm gegönnt. Ich bin mal gespannt, ob er es packt, da auch Stamm zu spielen im zentralen Mittelfeld, weil das sind ja die Positionen, die meistens immer sehr hart umkämpft sind. Ja. Aber wenn er zum Einsatz kommt, also dass er das Potenzial dazu hat, bei so einer Mannschaft auf dem Level da zu spielen, da habe ich keine Zweifel dran.
Ich finde, das ist auch für den SV Waldhof mal wieder wichtig, so in der Außenwirkung. Weil wenn man sich dann jetzt mal anguckt, dann hast du mit dem Meierhöfer und jetzt Christiansen, dann hast du zwei ehemalige Spieler jetzt in der Bundesliga rumlaufen. Du hast noch zum Beispiel noch Soleimani bei Hannover. Also es ist halt der Waldhof als Sprungbrettverein, was er ja ist, so für die höheren Aufgaben, hat sich jetzt in Deutschland dann doch wieder in den letzten Jahren einen guten Namen gemacht.
Ja, das sollte sich rumsprechen. Dann ist auch sicher ein Argument, um jetzt neue Spieler zu holen, weil es müssen ja neue Spieler geholt werden, um den Kader wieder aufzufüllen. Wir waren jetzt bei Christiansen. Was waren für dich so die weiteren Tops dieses Jahr? Ich würde sagen, Martinovic im Angriff absolut eingeschlagen. Absolut.
Also das muss man sagen, Martinovic hat 13 Tore, 8 Vorlagen, hat fast alle Saisonspiele bestritten. Ohne ihn wäre der Waldhof garantiert nicht auf Platz 8 gelandet, da bin ich mir ganz sicher. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn der Junge nur die Hälfte seiner Torchancen genutzt hätte, hätte er wahrscheinlich statt 13 25 Buden gemacht. Allerdings, wenn er 25 Buden gemacht hätte, würde er auch nicht mehr lange beim SV Waldhof spielen. Das gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Aber ich finde, für jemanden, der von Sonnenhof Groß-Asbach kam, dann doch eher No-Name war, ist er voll eingeschlagen.
Und auch hat er dort eher aus dem offensiven Mittelfeld herausgespielt und wird jetzt einfach zum Mittelstürmer mehr oder weniger umfunktioniert, ja, und hat gezeigt, dass er das absolut bringen kann. Ja.
Was ist dein herausragender Spieler der Saison?
Für mich Marcel Kostli auf jeden Fall noch, der aus Magdeburg ja gekommen ist. Also was der Junge an Flexibilität gezeigt hat, ja, angefangen oder geholt für das rechte Mittelfeld, hat dann aber auch hinten rechts für Marx gespielt, hat hinten links gespielt, als es eng wurde mit Hofart und Donko auf der linken Seite. Also ein absolut flexibler Spieler, ein absolut laufstarker Spieler. Wie ein Duracell-Hase läuft er 90 Minuten.
37 von 38 Saisonspielen hat er gemacht.
Ja. Und also wie gesagt, mit einer Power auch. Da hast du ja nie den Eindruck, dass der müde wird. Mhm. Auch ein paar Tore gemacht. Und
5 Stück, 6 vorbereitet, ist eine ganz gute Quote auch. Ja.
Da ist auch sicherlich noch Luft nach oben, was die Effektivität betrifft, hat er im Gespräch mit mir auch mal angedeutet, dass er da auf jeden Fall noch Potenzial sieht. Aber
kann ich das Gleiche wie bei Martinovic sagen. Wenn er jetzt 15 Buden vorbereitet und 10 selber schießt, dann spielt er auch nicht mehr lange in der dritten Liga. Also das ist das Gleiche.
Also das waren meine zwei Aufsteiger auf jeden Fall. Da sind wir auf einer Wellenlänge, was das betrifft. Und gibt es einen Top für dich, was so generell jetzt unabhängig von Personen oder von Spielern die Saison prägt?
Also was unterm Strich steht, vielleicht Platz 8 ist sogar ein Platz besser als vergangene Saison unter Bernhard Drares, wo man ja lange um den Aufstieg mitgespielt hat. Ich finde, das ist erstmal grundsätzlich aller Ehren wert. Wir haben die Wellentäler schon beschrieben eben, die es im Saisonverlauf gab. Es gibt auch viele Erklärungen für mit Verletzten und so weiter und so fort. Aber Platz 8 ist aller Ehren wert und man muss, Marcel Segert hat es nach dem Uerdingen-Spiel gesagt und es stimmt. Man muss einfach wissen, der SV Waldhof seit der Rückkehr in den Profifußball 2 Jahre lang noch nie auf einem Abstiegsplatz in der dritten Liga gestanden. Und das ist erstmal sehr, sehr gut.
Ja, absolut. Da würde ich sagen, können wir einen Haken hinter die Tops machen. Zu den Tops gehören dann auch immer die Flops. Was würdest du da sagen, was war das Negative an dieser Saison, jetzt auch mal generell ohne Namen? Ja,
wir haben ja kein Video hier beim Podcast, aber ich lasse mir jetzt mal so 2 rote Teufel oben auf meinen Kopf wachsen. Ja. Ja, dass es wieder keinen Derby-Sieg gab. Also man muss halt sagen, wenn man weiß, was für eine Katastrophensaison der FCK über weite Strecken gespielt hat, in was für einer verheerend schlechten Verfassung, die eigentlich hier in Mannheim, vor allem im Rückspiel hier in Mannheim ankam, dass man es wieder nicht geschafft hat, die zu schlagen. Ich glaube, vergangene Saison gab es 2 Unentschieden, 2-mal ist 1-1 ausgegangen. Da hat Lautern ja auch schon eine maue Saison gespielt, ja. Aber ich glaube, gerade diese Heimniederlage, die schmerzt halt schon dauerhaft. Das ist auch so ein Makel, der so ein bisschen hängen bleibt an dieser Saison. Und man weiß ja auch gar nicht, wie das jetzt nächste Saison wird. Am Ende baut sich der Antwerpen da wirklich mal wieder ausnahmsweise eine funktionierende Mannschaft und man hat gegen die keine Chance. Und ich glaube 1997 gab es den letzten Derby-Sieg gegen die erste Mannschaft des ersten FC Kaiserslautern. Das ist sehr, sehr lange her.
Ja, kann ich nur sagen, auf ein neues, was natürlich auch ein absoluter Flop war, dass keine Zuschauer im Stadion waren. Das
Corona, letzte Mal. Du Bastard.
Ja, wir hatten es angesprochen, Türkgücü München war das letzte Mal und da haben wir natürlich gemerkt, was die Zuschauer im Stadion ausmachen können. Beim Rückstand von 2-4 und dann kommt Boyamba rein als Joker und trifft und das Stadion steht und peitscht die Mannschaft nach vorne und es kommt tatsächlich noch zu einem 4-4 Endstand. Ich glaube, dass den Waldhof auch diese Umstände einige Punkte im eigenen Stadion gekostet haben, dass da auch die Mannschaft lebt auch ein bisschen von den Fans. Das ist ja klar, bei jeder Mannschaft, die eine funktionierende Fankurve hat, die ist einfach zu Hause für 1, 2, 4 Punkte mehr gut und das hat den Waldhof auch ein bisschen was gekostet.
Hoffen wir mal, dass es in der nächsten Saison besser wird.
Es sieht ja zumindest mal so aus. Gab es noch einen Flop?
Ja, mir fällt ein Transferflop oder vielleicht 2 Transferflops, zumindest haben sie bisher noch nicht eingeschlagen. Stürmer Giljan Jurscha und Anthony Rotschen haben zusammen in der kompletten Saison ein Tor geschossen. Das ist trist, das ist nicht viel. Rotschen war natürlich auch sehr, sehr lange verletzt. Den muss man eigentlich noch ein halbes Jahr abziehen, aus der Wertung nehmen. Aber Joscha ist hier, muss man sagen, ist hier nie angekommen. War jetzt zuletzt noch nicht mal mehr im Kader. Hat allerdings noch Vertrag nächste Saison. Den hat Klöckner nicht hinbekommen. Das muss man klar sagen. Vielleicht hat er hat ihm auch nicht viel Spielanteile gegeben, das stimmt, aber.
Er hat sich jetzt auch nicht aufgedrängt. Ja, also gut, wir sind nicht jeden Tag im Training dabei, das ist natürlich das eine, aber die Einsätze, die er hatte, war jetzt auch nicht so, dass du sagen musst, ja, dann musst du das nächste Mal unbedingt länger bringen. Ne?
Ja, er wirkt halt auch von seiner Körpersprache irgendwie immer so traurig. Ich finde, das ist so, oder? Wenn man ihn so laufend sieht und so, wenn er sich warm macht, das ist irgendwie, ja, der strahlt jetzt auch nicht aus. Trainer, wechsel mich ein, ich mache dir jetzt hier noch 2 Buden. Das fehlt halt einfach.
Ja, ist eine Typfrage. Ich habe lange mit ihm gesprochen, als er hier war, als wir das Porträt mit ihm gemacht haben. Er ist, glaube ich, ein unheimlich sensibler Kerl, den der auf seine Weise anfassen musst, aber den du im Profifußball musst du dich natürlich auch ein bisschen anpassen, was deinen Typ betrifft. Und gerade als Stürmer musst du eigentlich vor Selbstbewusstsein strotzen, musst es immer auch ausstrahlen, ja, dass du da bist, dass du ein Tor machen willst, dass du anspielbar bist, dass du präsent bist, dass die anderen Angst vor dir haben. Also das kam bei ihm jetzt nicht so rüber. Er ist sicher laufstark und hat technisch seine Fähigkeiten, aber so dieses Stürmergehen, das vermisse ich ein bisschen bei ihm. Ja.
Wenn man weiß, dass der SV Waldhof de facto nur Martinovic als Stürmer diese Saison hatte, hätte er eigentlich auf mehr Einsatzzeiten kommen müssen. Er hätte sich mehr zeigen müssen. Er hätte einfach, das war einfach in jeder Hinsicht viel zu wenig. Mhm.
Ja. Muss man generell sagen, diese Sturmproblematik hat sich ja auch so durch die ganze Saison gezogen. Das war ja nie ein zweiter Stürmer, gelernter Stürmer in Anführungszeichen, neben Martinovic, dass du mal ein 4-4-2 spielst, dann war ja Stremski vorne, dann war Boyamba vorne.
Ferrati hat das mal so
also das war, Spitze gespielt. Es war nie so der zweite.
Die können 3-mal auf Holz klopfen, dass der Martinovic sich nicht schwerer verletzt hat, weil ich glaube, dann hätten sie wirklich dauerhaft Probleme bekommen.
Ja, so. Ja. Das zum Thema Flops.
Ja, das war also der Rückblick, den wir gemacht haben auf die vergangene Saison. Wagen wir doch mal den Ausblick auf das, was kommen könnte. Wir haben nachgeschaut, es haben nur 13 Spieler bisher einen Vertrag für die kommende Saison.
Es gehen Stützen weg, wie Christiansen, Hoffart, Marx, Schuster, Königsmann eventuell.
Königsmann verhandelt wohl mit dem ersten FC Saarbrücken, wie man so hört. Bei Markus Scholz ist es noch nicht klar. Markus Scholz, da war mal im Gespräch, ob er Torwarttrainer wird. Kienz hat ihm wohl auch angeboten, so die Funktion des Teammanagers und Standby-Profis zu machen. Das wird sehr interessant, weil er wollte ja eigentlich mit seiner Frau zurück nach Sachsen ziehen. Ja, es steht ein großer Umbruch, steht wieder an, aber die Ziele sind wohl ein wenig hochgesteckt worden. Du hast am Samstag nach dem Uerdingen-Spiel mit Präsident Bernd Beetz gesprochen und der hat gesagt, wir wollen dann jetzt schon mal ein bisschen mehr Konstanz.
Ja, er hat gesagt, wir wollen eine konstantere Saison dieses Jahr, hat angeführt, wenn diese Dellen nicht gewesen wären, wäre noch ganz andere Sachen drin gewesen. Das heißt also, du kannst da schon mal unter die Top 5 kommen, wenn du nicht diese Phasen hast, wie sie da waren. Und er hat auch gesagt, dass wir dann eine anspruchsvollere Saison spielen wollen. Ja,
das heißt ist eine interessante Formulierung, eine anspruchsvollere Saison. Für wen denn anspruchsvoller? Für den Trainer oder für die Spieler?
Ich denke, es
oder fürs Umfeld?
Er ist auf die Plätze bezogen.
Würde ich auch so sehen.
Er war zufrieden, er sagt, die Richtung stimmt. Ja. Einstelliger Tabellenplatz war das Ziel, ist erreicht worden, die Richtung stimmt. Das heißt aber auch, die Richtung, wenn die Richtung stimmt, dann sollen sie auch weiter in diese Richtung gehen. Das heißt also, dass man sich schon so unter den ersten 10 dauerhaft etablieren will und dass man vielleicht auch ein bisschen guckt, dass man
den einen Stich nach oben setzen könnte.
Einen Stich nach oben setzt und ja, da ist natürlich jetzt die Frage, wie werden die Abgänge kompensiert? Andere Clubs haben jetzt natürlich schon die ersten Personalien bekannt gegeben. Ist ja klar, es wird schon im Winter lang verhandelt, dann mit dem einen oder anderen und dann ist klar, der Club bleibt in der Liga, dann kann das Ganze publik gemacht werden. Beim Waldhof hat man jetzt noch nichts gehört in diese Richtung, aber ich gehe mal davon aus, dass man sich nicht darauf einlassen will, wieder dann im August mit einem dreiviertelten Kader nur dazustehen. Stimmt. Wenn man wirklich eine anspruchsvollere Saison spielen will, sollte da eine Mannschaft sein, die sich auch dementsprechend einspielen kann. Man hat dieses Jahr diese ganzen BFV-Pokalspiele, die immer so die Vorbereitung unterbrochen haben, nicht im Weg liegen. Insofern sind die Voraussetzungen, was das Terminliche betrifft, da schon gegeben, wenn man eine Mannschaft zusammen hat, dass die sich dann auch dementsprechend finden kann.
Also ich glaube, wenn man sich die dritte Liga in der nächsten Saison anguckt, wir haben Dresden und Rostock nicht mehr dabei. Vielleicht geht ja auch Ingolstadt noch hoch und aus der zweiten Liga kommen mit Braunschweig und Würzburg zwei alte Bekannte, wo du jetzt auch nicht direkt davon ausgehen kannst, dass die automatisch Aufstiegsfavoriten sind. Also da wäre bestimmt was möglich. Kienz hat im Telefonat mit mir schon mal so angedeutet, dass man für Schuster und Christiansen und auch für Marx, Ferrati, dass man da schon eher gestandene Profis holen will, also mit einem ordentlichen Niveau aus der zweiten Liga vielleicht, also nicht so Projekte, wo man halt die Hoffnung haben kann, dass die vielleicht irgendwann explodieren und auf das Level kommen, sondern schon Top-Drittligaspieler. Und da wird man halt auch ein bisschen Geld für in die Hand
nehmen. Das wollte ich gerade sagen. Da musst du natürlich auch den entsprechenden Etat zur Verfügung stellen. Das ist dann wiederum eine Frage, die dann intern da geklärt werden muss. Es wird ja genug Geld in die Hand genommen werden müssen, um die Verluste zu kompensieren, die Corona jetzt gebracht hat. Eine ganze Saison oder fast eine ganze Saison ohne Zuschauer. Das schlägt dir natürlich ja da auch ins Kontor. Da muss man jetzt sehen, wie die Zielsetzung ist und ob die Familie Beetz da dementsprechend dann noch ein bisschen was nachsteuern möchte oder kann. Das ist ja natürlich auch immer eine Frage des Könnens.
Ja. Ja, das ist aber noch alles Zukunftsmusik, ja. Thorsten. Es steht noch ein wichtiges Spiel an. Das ist das Endspiel um den BFV-Pokal. Um den
und das bringt ja auch ein bisschen Geld. 100.000 Euro.
Ja, ich glaube, Astoria Waldorf ist ein alter Bekannter aus Regionalliga Südwest-Zeiten. Spielen auch noch etliche frühere Waldhöfer.
So ein bisschen die Dependance war das zuletzt dann Giuseppe auch immer.
Giuseppe Burgio ist da. Ja. Christoph Becker, Moritz Naag. Roland Dickgießer hört ja jetzt übrigens auf als Sportchef, Ehrenspielführer des SV Waldhof. geht es in den Nachwuchsbereich bei der Astoria. Ja, die kommen aus einer Mammutsaison, kann man sagen. Da gab es in der Regionalliga Südwest, gab es durch diese ganzen Corona-Verwerfungen, gab es 44, da gibt es 44 Spieltage,
die geht spielen ja noch. Bis Ende Juni geht die Saison.
Wahnsinn. Und haben auch große Probleme gehabt. Die Astoria, muss man sagen, sie würden auf einem Abstiegsplatz stehen, aber der Aufstieg aus den Oberligen wurde gecancelt, was bedeutete, dass aus der Regionalliga Südwest statt 6 Teams jetzt nur noch 2 absteigen. Also wird jetzt die Astoria damit auch gerettet. Was meinst du, was gibt es für einen Kick da am Samstag in Pforzheim?
Ja, das sollte ein Kick werden, wo man eigentlich den Klassenunterschied sehen sollte. Das heißt aber auch, dass der Waldhof da vielleicht von Anfang an ein bisschen mit mehr Wumms in die Zweikämpfe gehen sollte, als es gegen Uerdingen der Fall ist, weil Waldhof hat da nichts zu verlieren und mit so einer 80% Einstellung kommst du da vielleicht dann auch schnell in Schwierigkeiten, und je länger die ganze Kiste 0-0 steht, desto brenzliger wird es natürlich. Also es wäre absolut zu vermeiden, da den Einzug in den DFB-Pokal nicht zu schaffen, weil, wie gesagt, es ist einerseits eine finanzielle Angelegenheit und zweitens wäre es auch so ein Stimmungskiller irgendwie, einfach um in die Vorbereitung zu gehen. Da ist dann die Pause danach, und wenn du mit so einem Negativergebnis in die Pause gehst und triffst dich dann wieder, ja, wäre jetzt wohl nicht so das Gewünschte. Ja.
Und wenn man halt sieht, wo Waldorf in der Regionalliga steht, muss man dann halt auch sagen, das ist eine Pflichtaufgabe für den SV Waldhof. Ja. Ich meine, die haben jetzt am Wochenende zwar 2-1 gegen Groß Asbach gewonnen, aber die sind 17. in der Regionalliga. Das musst du gewinnen.
Ja, das soll da auch nicht experimentiert oder groß rotiert werden. Da muss einfach nochmal die beste Mannschaft ran und zeigen, dass der Klassenunterschied vorhanden ist, um da relativ schnell alles klar zu machen, wenn das möglich ist.
Und dann wäre der Waldhof wieder im DFB-Pokal,
genau,
wie in den vergangenen 2 Jahren. Wir hatten dieses tolle Spiel gegen Frankfurt vor ausverkauftem Haus, 3-5 vor 2 Jahren.
Absolut.
Freiburg 1-2, haben wir schon drüber gesprochen. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsgegner? Wen würdest du denn am 6. August hier in Mannheim ganz gerne mal sehen?
Also ich würde auf jeden Fall mal einen Gegner gerne sehen, der es vielleicht möglich macht, dass der Waldhof auch die 2. Runde erreicht. Das wäre dann wiederum ein Novum. Ja? Das hätten wir schon Ewigkeiten dann nicht
mehr gehabt. Also dann so SC Paderborn oder Erzgebirge Aue oder sowas.
Ja, ich sag mal, SV Sandhausen, das hätte doch einen Reiz, jetzt vielleicht auch mit Bernhard Rares dann an der Seitenlinie.
Gibt der Gerücht, der wird
da
Trainer.
Genau, ja. Das wäre doch mal ganz witzig, wenn Bernhard Rares da zum Pokalspiel ins Karl-Benz-Stadion zurückkehrt. Das Ganze dann auch vor Zuschauern. Das hätte seinen Charme auf jeden Fall. Und wenn dann noch die sportliche Möglichkeit besteht, in die 2. Runde zu kommen und dann gegen den 1. FC Köln, unseren erklärten Lieblingsverein.
Das wäre ja ganz wunderschön, ne?
Ja.
Das wäre ganz wunderschön. Ich kann mich erinnern, habe ich noch studiert in Heidelberg, da hat der Waldhof noch gegen Köln in der 2. Liga gespielt, hat Dirk Lottner noch gespielt. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist damals, war ich im Stadion.
Ja, das siehst du mal.
Und so lange her.
Ja,
okay. Es wär ja auch mal schön, wenn sie wirklich, vielleicht schaffen sie auch mal eine Überraschung, Achtelfinale, da kann man unfassbares Geld verdienen. Das ist, frag nach bei Saarbrücken. Ja, die haben sich da über Jahre saniert mit dem Halbfinale im DFB-Pokal. Also ist ein wichtiges Spiel am Samstag.
Aber ich sehe, bei dir gehen schon die Gäule wieder komplett durch.
Ja,
also
wir
müssen erstmal einen ersten Schritt vom zweiten machen, sagt dann der.
Ja, Schritt für Schritt, von Spiel zu Spiel.
Spiel, genau.
Ja, wie geht es denn aus gegen Waldorf?
Es geht 2-0 aus.
Ja, ich tippe 5-1.
5-1?
5-1, ja.
Okay.
Also da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es dann doch eine klare Angelegenheit
Gut,
wird.
Gut, das hast ja du zu verantworten am Samstag. Ich gucke mir das dann aus der Ferne an, in dieser tollen Dreierkonferenz, wo wir dann auch so geile Spiele wie Koblenz gegen Linz sehen und Baling gegen Ulm.
Ja.
Und da bin ich mal gespannt, wo dann am meisten hingeschaltet wird.
Steckt man nach Pforzheim zum Waldhof. Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe, der letzten in dieser Saison. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast@mamo.de. Und folgt uns auf Facebook oder Instagram, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Thorsten und ich melden uns wieder nach dem Start in die Vorbereitung für die nächste Saison am Mittwoch, dem 23. Juni. Alles Gute bis dahin wünscht Alex Müller.
Und Thorsten Hof, bleibt gesund. Wir hören uns dann nach dem Sommeranfang. Bis dann.
Ein Podcast des Mannheimer Morgen.